wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel, und wie immer auf der anderen Seite, dem
Markus.
Die Pausen werden immer länger, aber das ist auch okay, hat's ja gerade Geburtstag, bist ja wieder ein Jahr älter geworden, da kann man auch schon mal ein bisschen sich Zeit nehmen, bis die Antwort kommt. Also an der Stelle stellvertretend von all unseren Millionen Zuhörern und Zuhörern, alles Gute zum Geburtstag, Markus.
Dankeschön.
Bitteschön. Das ist mir jetzt auch dezent unangenehm. Das freut mich auch immer sehr, solche Sachen herbeiführen zu dürfen. Ja, ist immer so ein bisschen unangenehm, oder? Finde ich auch. Aber noch lustiger ist, wenn man irgendwo ist bei irgendwelchen Lokalen und sagt, hier, der hat Geburtstag, dann hat man das gar nicht. Das ist noch witziger. Aber egal. Let's focus on the real things, denn wir haben auch diese Woche jede Menge News. Wir sprechen über die große Kündigungswelle, die gerade nicht nur durchs Land, sondern durch die Welt jätet. Warum Österreich eine neue Kryptosteuer einführt und warum Elon über seine Steuerbelänge schlichtweg Twitter befragt. Wir müssen über die vierte Welle sprechen, die mittlerweile mehr als da ist und höher denn je. Und zeitgleich werden wir euch erklären, was Reddit mit Karma, mit Ethereum auf sich hat oder auch nicht. Und warum man tatsächlich jetzt im Metaverse mit Tinder, Nvidia und Microsoft spielen kann. Selbstverständlich haben wir diese Woche auch einen Hype-Check der Woche, eine Frage der Woche. Und wie immer krönen wir einen Rockstar der Woche. Also, auf los geht's los. Und wir starten mit den News und ja, machen wir es einfach. Jetzt ist gerade ganz, ganz, ganz populär, dass Menschen kündigen. Mehr denn je. Es ist unfassbar. Also letztes Jahr waren sie noch alle arbeitslos. Und jetzt kündigen sie alle. Das soll doch mal einer verstehen. Kann man das ein bisschen in Kontext setzen, Markus?
Puh, also es ist tatsächlich so, dass man ganz stark jetzt auch von vielen Startups hört, sowohl in Europa als auch in Amerika, dass einfach es unglaublich Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen, dass der Arbeitsmarkt derzeit ganz stark im Ungleichgewicht ist. Das ist noch einmal stärker zu spüren bei eher unskilled Jobs, also in besonders halt auch in dem Servicebereich. Und es hat natürlich sicher etwas auch mit der Pandemie zu tun, wo Leute halt auch, ja, sicher jetzt einige Monate dann oftmals nicht gearbeitet haben, vielleicht alternative Dinge ausprobiert haben, vielleicht, das kann von bis sein. Also ich glaube, da gibt es sowohl die Cases, die einfach das Gefühl gehabt haben, okay, ihr Leben ist auch mit dem Arbeitslosengeld eigentlich ganz nett und sie genießen es so. Aber genauso gibt es sicher Cases, die dann gespürt haben, hey, sie haben überhaupt keine Leidenschaft für ihren Job, sie möchten etwas tun, wo sie mehr Leidenschaft haben und haben jetzt angefangen, vielleicht auch mal was zu gründen. Es wird die geben, die sagen, okay, sie sehen, dass sie mit Crypto Gains mehr machen können als mit einer klassischen Arbeit. Also ich glaube, du siehst da die unterschiedlichen sozialen Gründe, Spektren, aber ein Outcome für viele ist, nicht dorthin zurück in dieses geregelte Arbeitsverhältnis, was es davor gegeben hat.
Ja, ich meine, es ist natürlich ein sehr, sehr skurriles Phänomen. Also wir haben da ein Tweet vorliegen, wo jemand auch quasi ein bisschen zeigen möchte, wie das in den USA ist und sagt, dass es tatsächlich jetzt weit mehr Jobangebote als Arbeitslose gibt und es ist tatsächlich auf dem höchsten Stand ist, seitdem sie es seit 1975 messen. Unfassbar. Also weit über, also oder knapp 50% der Firmen schaffen es nicht, ihre offenen Stellen zu füllen. Also es ist unfassbar hoch und es ist eh gerade angedeutet. Ich meine, es gibt da eine Reihe von Thesen und Erkenntnisse, woran es liegen kann. Eine der populärsten gerade, und das kann man durchaus nachvollziehen, ist, dass Menschen natürlich im letzten Jahr gelernt haben, zu Hause zu sein und gelernt haben, dass es eigentlich ganz angenehm ist. Das klingt jetzt sehr zynisch, aber tatsächlich scheint das ein Problem zu sein, dass einfach viele sagen, du schau, zu Hause war es jetzt eigentlich ganz super und jetzt wieder jeden Tag in die Arbeit fahren, boah, weiß ich nicht, finde ich jetzt ein bisschen doof. Das klingt jetzt total abgedreht, aber es scheint tatsächlich einer der Gründe zu sein. Und viele haben auch das neue Arbeiten kennengelernt und jetzt sollen sie wieder das alte Arbeiten aufnehmen und sagen, Moment, das ging doch so wunderbar im Homeoffice. Warum soll ich denn jetzt jeden Tag eine Stunde mit dem Auto in die Arbeit fahren, mich auch noch in irgendeinen Anzug zwängen oder irgendein Kleid und dann 8 Stunden dort sitzen und dann wieder zurückfahren? Das ist doch eigentlich doof. Außerdem kriege ich ja genauso viel wie vorher. Das ist ja eigentlich doof. Das will ich jetzt so gar nicht. Und die Firmen allerdings auch scheinbar nicht so ganz darauf reagieren, beziehungsweise auch manchmal gar nicht reagieren können, ist ein spannendes Setup. Und ich meine, wir haben im Vorfeld schon ganz kurz drüber gesprochen. Tatsächlich merke ich das auch bei mir bei einigen Dingen. Also jetzt mal für ein einstündiges Meeting irgendwo eine Stunde hin und zurück fahren, denke ich mir, ja komm, können wir doch eigentlich auch einen Call machen. Vor Covid hätte man gesagt, wir haben in 3 Wochen ein Meeting in Berlin, das dauert eine Stunde. Natürlich wäre ich dort hin und zurück geflogen, weil das ist das, was man macht. Und ich hätte es auch nicht einmal hinterfragt, obwohl ich mich als durchaus kritischen Geist sehe, sondern ja klar, ist halt so, macht man das. Heutzutage wird man sagen, ja komm, machen wir es bitte, bitte in einem Zoom-Call. Und die Leute sagen nein, dann sagt man, okay, warum nicht? Und dann ist man auch sehr irritiert. Spürst du es auch bei dir?
Ja, und also was ich auch spüre, das ist durchaus eine Herausforderung, ist diese Effizienz, die man dann aufgebaut hat im Remote-Dasein, die in der realen Welt auch wieder zu spiegeln. Also es ist halt mehr besonders da jetzt auch, wie wir dann wirklich wieder zurück zu physischen Meetings gegangen sind vor einigen Monaten, unglaublich schwer gefallen, die dann nach einer Stunde auch zu beenden. Ja, es ist halt alles viel legerer und so weiter. Also ich glaube, das ist schon auch eine Mindset-Frage, dass du halt durch diesen Cut, den es gegeben hat für viele Leute, und ich glaube wirklich, dass das sehr divers ist. Also ich glaube, manche Leute sind dadurch in die eine Richtung komplett gegangen und andere wieder komplett in die andere Richtung. Und bei manchen hat es total für Effizienzgewinne gesorgt und bei manchen für einen neuen Fokus auf Freizeitgestalt. Also ganz unterschiedlich. Aber das Resultat, und das sieht man jetzt einfach ganz stark, es steigen unglaublich viele Leute aus dem klassischen Arbeitsmarkt aus. In Amerika jedes Monat 4 Millionen Arbeitende, die einfach nicht mehr am Arbeitsmarkt da sind. Und wie du richtig sagst, das ist natürlich eine Herausforderung jetzt für Unternehmen. Man sieht das einerseits natürlich, wird man das in den Gehältern spüren. Also man sieht das ja jetzt auch schon beim Metaller-Abschluss, dass der relativ hoch ist. Das ist auch, weil einfach die Arbeitenden da in einer sehr guten Verhandlungsposition sind, genau aufgrund dieser Aspekte. Andererseits ist es aber auch etwas, was natürlich dazu führen wird, dass nur die Unternehmen jetzt wirklich auch nachhaltig erfolgreich sein werden, die es schaffen, für Arbeitnehmer sehr attraktiv zu sein und bleiben und da halt auch mit neuen Modellen und neuen Ideen und sehr viel Flexibilität meistens. Also ich glaube, einerseits sieht man, dass die Anzahl an Remote-Jobs massiv hinaufgehen wird, weil das für viele Leute halt mittlerweile ein sehr wichtiger Aspekt ist. Sieht man auch, ich glaube, jetzt bei den Jobs auf Hacker News, das ist natürlich Developer-Jobs in erster Linie, aber Tech-Jobs, dort hat sich verdoppelt. Also es ist circa gleich von 40 auf 80, 90% gestiegen, die Anzahl der Remote-Possibilities dort. Und andererseits ist natürlich auch ein Aspekt, dass man vielleicht Arbeitszeitverkürzungen auch sich anschaut. 4-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche. Das ist schon etwas, was natürlich auch ein Unternehmen am Arbeitsmarkt durchaus unterscheiden kann und durchaus auch, sage ich mal, ein Grund sein kann, warum Mitarbeiter sich dafür interessieren.
Ja, plus natürlich die Gen Z und die Millennials, die halt natürlich ohnehin andere Ansprüche an die Arbeitswelt haben. Sprich, es muss einen Sinn ergeben, Purpose, Work-Life-Balance und diese Herausforderung gab es vor Covid. Und die ist sicherlich durch Covid einfach multipliziert worden. Und das ist natürlich eine extreme Challenge. Und ich glaube, wie gesagt, da gibt es eine Reihe von Unternehmen, die dort sicherlich gut drauf reagieren können und viele, die aber schlichtweg nicht drauf reagieren können vom Setup her. Und ja, natürlich, es wird sich weisen müssen, was dort passiert. Nur Fakt ist, es gibt einfach bestimmte Bereiche, gerade auch, sagen wir, eher unpopulärere Jobs, wo einfach schlichtweg nichts gefunden wird. Und das ist natürlich ganz krass. Wir sehen in der Pflege fehlen zurzeit rund 70.000 Fachkräfte. Und man muss dazu sagen, die Pflege ist einer der wichtigsten Eckpfeiler unseres Sozialstaats, wenn man so möchte, unseres Gesundheitswesens. Es ist sicherlich einer der härtesten und anspruchsvollsten Jobs, die man draußen haben kann. Tendenziell wird die Nachfrage nur noch mehr steigen, weil wir natürlich überaltern als Gesellschaft. Und es ist unfassbar, unfassbar unterbezahlt für den Job, den man macht. Mhm. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, wenn man sagt, es fehlen 70.000 Pflegekräfte. Was heißt das? Die Bedürftigen werden ja nicht weniger. Das heißt, man wird das privatisieren, also in einigen Bereichen wird man dann private Pflegekräfte sich leisten können, und die, die es nicht tun, bedeutet, dass pflegebedürftige Menschen nicht ausreichend gepflegt werden. Die liegen dann in den Betten, werden nicht ausreichend versorgt. Das sind Dramen, die sich dort abspielen, die hinter dieser nüchternen Zahl stehen. Da kann man nicht 10 Jahre drauf warten, sondern dort liegen sich die Menschen wund, wenn da nichts passiert. Das ist ein Drama. Und auch im Tourismus sehen wir jetzt, 20.000 Arbeitsplätze fehlen in der Wintersaison. Ja gut, da ist die Lösung vielleicht noch einfacher. Na, dann hol dir halt deinen 8. Schnaps selber. Wenn du nicht mehr laufen kannst, hör auf zu saufen. Okay, verstanden. Aber auch im Handwerk sehen wir 30.000 im Handwerk und Gewerbe, die fehlen. Ja, werden wir mal schauen, wo wir dort landen, wenn das so weitergeht, wenn man dort nicht reagiert.
Also ich glaube, das ist meine Prediction, dass dieses Thema das nächste Jahr massiv noch einmal anwachsen wird. Ich glaube, Fachkräftemangel wird 2022 dann über alles hinweg strahlen, und ich glaube auch, dass das hoffentlich nochmal die Rot-Weiß-Rot-Karte auf den Tisch bringen wird, weil es wird irgendwo der Druck, nämlich nicht nur der Start-up-Szene, sondern auch der klassischen Wirtschaft, zu groß werden, dass es hier ein Umdenken in der Kultur geben muss, dass wir wegkommen von dem, wir möchten möglichst wenig Leute ins Land holen und nur in Ausnahmefällen zu, wir brauchen die Arbeitskräfte. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten sehr hautnah miterleben.
Selbstverständlich. Und natürlich, andererseits sehen wir auch, es gibt ganz klare Tendenzen, dass man natürlich auch die 40-Stunden-Woche nochmal überdenken sollte. Wir wissen, es gibt das isländische Beispiel, dort wurde das Ganze auf 35 Stunden reduziert, mit einem großartigen Ergebnis. Die Leute sind glücklich, und wir sehen, die Leute sind weniger oft krank, zufriedener, produktiver und selig, wenn zum Beispiel die Arbeitswoche auf 4 Tage pro Woche reduziert wird. Jetzt sagen Leute, naja, aber die Arbeit muss ja trotzdem passieren. Tatsächlich, wenn man denkt, produktiver und zufriedener, heißt das wahrscheinlich, die Leute in 35 Stunden das machen, was sie vorher in 40 gemacht haben. Wahrscheinlich deutlich mehr noch. Und das erfordert einfach so ein fundamentales Umdenken.
Bei Knowledge Jobs. Also ich glaube, wo das Ganze halt ein bisschen an die Grenzen stößt, ist bei, sage ich jetzt mal, sehr stark zu automatisierender Arbeit auch. Also überall dort, wo das halt Fließbandarbeit oder ähnliches oder in der Produktion, da sind halt diese Schichten schon ein direkter, ist direkt korreliert mit dem Output, der dann auch tatsächlich produziert wird. Und da, glaube ich, gestaltet sich das sicher schwierig, aber beim Großteil der klassischen Knowledge Worker gebe ich dir vollkommen recht. Also da wird es meistens massive Produktivitätsgewinne bringen.
Absolut. Nein, aber ich meine, wie gesagt, wir steuern da auf eine komplette Tragödie hin, wenn das nicht passiert, gerade eben allein die Pflegekräfte. Und das ist etwas, dort habe ich noch wenig Antworten gesehen. Und ich habe das Gefühl, jeder hofft, dass dieses Problem von alleine sich wegzaubert. Aber es ist ein Problem, das sich einfach nur zuspitzt. Ich meine, so muss man sich mal vorstellen, 70.000 Pflegekräfte fehlen allein in Österreich jetzt bei einer überalternden Gesellschaft. Ich meine, da braucht man kein Finanz- und kein Rechengenie sein, um zu verstehen, dass das jedes Jahr nur größer wird. Und andererseits, stell dir vor, du würdest mit jemandem sprechen, die jetzt 16, 17, 18 sind und sich überlegen, in die Pflege zu gehen. Da würdest du sagen, bist du dir wirklich sicher? Das ist ein knochenharter Job. Meistens wirst du nicht auf viel Dankbarkeit stoßen, du verdienst wahnsinnig wenig, du hast extrem wenig Möglichkeiten aufzusteigen, du machst dich selber fertig und hast mit allen unschönen Themen zu tun, die es da so gibt. Eben der Pitch für den Pflegeberuf ist halt enden wollen, und das ist aber schade. Und ich weiß nicht, ob Geld die richtige Incentivierung ist, für Leute in die Pflege zu gehen, weil ich glaube, die in der Pflege sind, machen es aus anderen Gründen als Geld. Trotzdem muss man sich halt da dringend Konzepte überlegen. Ja. Bist ja auch schon fast alt, Markus. Hattest ja gerade vor kurzem noch Geburtstag. Ist ja auch bald ein Thema. Ich meine, ja, da lacht er noch, aber jetzt bist du ja was? Bist du zarte 31 Jahre alt?
Nicht ganz so zart, ja.
Aus meiner Perspektive doch schon. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja, ja, ich bin gespannt. Ich hoffe mal, es gelöst ist, wenn wir dann im Heim sind. Wäre ja, das schön, so mit 112. Future Weekly Podcast Nummer 17.593. Es gibt neue Haftcreme, über die wir uns sehr freuen. Das ist gut. Anyway, wir sehen, da ist sehr, sehr, sehr viel Raum für innovative Konzepte. Und so muss man das natürlich auch sehen. Die, die jetzt innovativ sind und anpacken, werden auch tatsächlich sich stark differenzieren können am Arbeitsmarkt. Andere sagen wiederum, ja, schau, das mit dem Arbeiten fand ich super, aber als ich damals zu Hause gesessen bin, hatte ich einen Computer und habe tatsächlich mein Ausgleichsgeld genommen und habe das in Bitcoin gesteckt. Und jetzt bin ich reich und muss nie wieder arbeiten. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es gibt da wahrscheinlich ein paar Leute, die tatsächlich gesagt haben, ja, hier mache ich Krypto, habe ich in irgendein schwindliges NFT investiert und bin jetzt to the moon reich. Die sind jetzt gerade natürlich ein bisschen beunruhigt, beziehungsweise am Überlegen oder am Grübeln oder zumindest aber auch am Gesetzestexte lesen, denn Österreich führt eine neue Kryptosteuer ein. So, und die soll nächstes Jahr kommen und soll das Maß der Dinge sein, global gesehen. Oder auch nicht. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir wissen. Zurzeit ist das Ganze noch in der Betrachtung, der Gesetzesentwurf. Das heißt, bis 6. Dezember ist es in der Begutachtung, das ist das richtige Wort. Bis dahin kann das noch beeinsprucht werden. Und dann soll es am 1. März 2022 in Kraft treten. Die Herausforderung ist allerdings, es wird im Nachhinein greifen für alles, was ab dem 28. Februar 2021 gekauft wurde. Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich bin ja persönlich der Meinung, Gesetzestexte, die rückwirkend sind, sind immer eine schwindlige Lösung, weil es natürlich Menschen betrifft, die damals eine Entscheidung basierend auf äußeren Umständen getroffen haben, die sie vielleicht anders treffen würden. Was meine ich damit? Man stelle sich vor, man würde rückwirkend die höchstzulässige Geschwindigkeit auf den Autobahnen ändern. Man würde sagen, gut, die ist jetzt ab morgen nur noch 100. Okay, fair enough, dann kann ich ab morgen entscheiden, wie schnell ich fahren möchte. Wenn man aber sagt, wir werden natürlich auch alle rückwirkend abstrafen für die letzten 10 Monate, dann ist das natürlich ein bisschen komisch, weil die werden sagen, Moment, 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 ich dachte, ich durfte 130 fahren. Und dann sagt der Gesetzgeber, stimmt, durftest du damals auch, aber das ändern wir jetzt im Nachhinein. Und das ist so ein bisschen mein Thema, das ich mit dieser neuen Kryptosteuer habe, dass man Sachen im Nachhinein durchgreifen will. Und ich hoffe, dass sie von dieser mittelguten Idee abkommen. Ansonsten, was wissen wir, es gab die Halterfrist, die von einem Jahr, die soll jetzt fallen. Und tatsächlich soll es jetzt stattdessen eine KEST geben in Höhe von 27,5%, die man leisten muss. Betrifft aber nicht alle Produkte. Staking ist interessanterweise davon ausgenommen. Auch der Tausch von einer Währung in die andere ist davon ausgenommen. Das sind positive Dinge. Trotzdem bin ich mir nicht so sicher. Wie siehst du das, Kollege Raunig?
Ja, ich finde an und für sich, insgesamt halte ich es für ein, halte ich es mal für gut, dass es jetzt da Rechtssicherheit gibt. Das war ja bisher schon ein bisschen ein Graubereich. Das ist international ein Graubereich. Und wenn Österreich hier jetzt mit einer sinnvollen Lösung sich positioniert, dann kann das auch standardtechnisch sinnvoll sein. Ich glaube, es ist auch an und für sich fair, dass man Kryptoassets mit Aktien quasi gleichstellt. Also ich finde auch quasi eine Angleich hier, finde ich sinnvoll. Ich finde es attraktiv, dass man zwischen Kryptoassets bei einem Tausch zwischen zwei verschiedenen Kryptoassets keine Steuern verrichten muss. Ich glaube, das macht auch im großen Ganzen Sinn, weil am Ende geht es darum, wann kann man mit dieser Anlageform auch wieder etwas anfangen, und das sorgt auch für ein bisschen weniger Komplexität, als wenn da jeder Stake und jeder Trade besteuert werden müsste. Ich gebe dir recht mit der rückwirkenden Perspektive. Das ist sicher nicht optimal, weil rein, sage ich jetzt mal, aus Prinzip her, das eine Schwierigkeit darstellt. Ich sehe da ein bisschen Hoffnung, dass schon sowohl für Aktien als auch Krypto schon wieder eine Haltedauer kommt. Da wird ja auch derzeit verhandelt. Ich schätze, die wird sicher nicht nur einjährig sein. Ich kann mir vorstellen, dass das mehrjährig sein wird, also vielleicht 3 Jahre oder so, was ich dann für fair halten würde, weil dann sagt man, okay, alles, was sich eher in diesem kurzfristigen Rahmen von Monaten bis wenigen Jahren passiert, das ist halt auch eine Spekulation, das ist halt sehr aktives Trading. Gleichzeitig für die, die wirklich halten wollen, gibt es die Möglichkeit, das über mehrere Jahre zu machen und dann ist es auch steuerfrei. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas noch kommt, jetzt ganz unabhängig von der Kryptosteuer, weil das ist etwas, was man im breiteren Sinne denken muss. Und dann wäre ich eigentlich mit dem ganzen Paket ganz zufrieden. Ein Punkt, der noch viel diskutiert wäre, ist, dass das die Cast irgendwann automatisch abgeführt wird. Ich finde das aus einer Kundenperspektive sehr attraktiv. Andererseits ist es natürlich für die Marktplätze anstrengend, dass sie das jetzt quasi einbauen müssen und sich nicht auf andere Themen fokussieren können, die vielleicht im internationalen Wettbewerb wichtiger wären. Aber ja, prinzipiell finde ich schon auch sinnvoll. Ich habe schon damals, wie Bitpanda geht, das Aktientrading aufgenommen habe. Ich finde es absolut wichtig für einen Marktplatz, dass er steuereinfach beziehungsweise einfach steuerautomatisch eigentlich auch funktioniert. Insofern fände ich sowieso, dass es sinnvoll wäre, dass das die Marktplätze in Österreich auch einführen würden.
Schau, sehe ich ja grundsätzlich auch so. Und du hast ja bei sehr, sehr vielen recht, was du da so sagst. Ich meine, einerseits würde man Aktien und Kryptos angleichen, komplett angleichen, ist das ein wahnsinns internationales Zeichen. Das heißt einfach, schau, für uns sind Krypto, ob Krypto oder Aktien, same thing. Mega. Finde ich auch richtig gut. Dass man eine Cast grundsätzlich auf diese Sachen zahlen soll, finde ich auch gut. Ich würde es halt nur sinnvoll finden, wenn man eine Haltefrist hat, wie ähnlich wie du es auch sagst. Ich finde das super mit den 3 Jahren von mir oder selbst 5 Jahren. Und dann entfällt die. Sollte ich es vorher traden wollen, finde ich das super, wenn du eine Cast einziehst. Unterjährig oder wie auch immer man das, also wenn man innerhalb des Jahres oder innerhalb der Haltefrist verkaufen möchte, dann bitte gerne die Cast. Und natürlich wäre es wunderbar, wenn es simpel gemacht wird, mittels Plugin oder gleich auf Seiten der Betreiber. So weit, so gut. Das finde ich auch gut. Wie gesagt, das im Nachhinein das zu beurteilen, halte ich für wirklich falsch. Absolut falsches Zeichen. Ich glaube, meine Analogie ist da, glaube ich, auch simpelst genug, warum das sinnlos ist. Tatsächlich ist, glaube ich, für die Plattform ein bisschen eine Challenge, weil innerhalb von Österreich ist es natürlich super, wenn da jemand das hat, wo das alles automatisiert funktioniert. Nur für die großen Plattformen ist ja Österreich bitte ein nicht ganz so maßgeblicher Markt. Und die werden dann sagen, ja, dann nicht. Oder ist dein Problem. Oder sie machen einen gleich einfach dicht oder wie auch immer es ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich angenommen, ich bin da ein Market Leader, dann beschäftige ich mich nicht mit so einem kleinen Markt. Da sage ich, ist dein Thema. Wäre meine These. Wenn das natürlich als Vorreiterrolle für ganz Europa gesehen wird, ja, cool, super. Aber es ist natürlich schwierig. Da wäre es natürlich schön, wenn es irgendein schönes kleines Plugin gäbe oder wie auch immer, das ich verwende an neutraler Stelle, das dann einfach sagt, so und so viel ist es und bup, und erledigt. Ja. Hätten wir das auch besprochen? Oder wolltest du noch was hinzufügen?
Nein. Ich meine, das Plugin könnte ja vom Blockbit kommen.
Zum Beispiel?
Gibt es ja durchaus Player, die in dem Bereich aktiv sind. Gleichzeitig ja. Also ich stehe schon dazu, dass ich es für sinnvoll halte, wenn wir uns nämlich zum Ziel setzen, dass wir Kapitalmärkte zugänglicher machen für mehr Leute, dass Finanzbildung wichtig sein soll. Ich finde schon auch, dass man dann ja die Leute auch auf der Steuerebene gut abholen sollte und ihnen jetzt nicht quasi es komplett überlassen soll, dass sie die Steuerfrage klären. Ich finde, da ist zumindest eine Vereinfachung des Ganzen von der Plattform selbst sinnvoll. Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich schwierig für sie im internationalen Geschäft.
Was natürlich noch schwierig ist, das ist vielleicht auch noch ein Argument. Wenn ich jetzt in, wo auch immer sitze, in Kuba, nehmen wir mal Kuba als Beispiel, und dort kann ich traden, wie ich will, ohne dass ich jetzt irgendwas von Kuba weiß. Das friendly Disclaimer. Versus ich sitze in Österreich und ich muss dann immer wieder auf die Schritte dazwischen Cash zahlen, dann ist das natürlich auch ein Nachteil für mich. Und das ist natürlich auch wiederum schade. Was ich sinnvoll finden würde, wäre es natürlich grundsätzlich erst, wenn ich das Ganze final auszahle, dass es dann besteuert wird. Sprich, wenn ich etwas kaufen möchte um meine Bitcoins oder wenn ich etwas kaufen möchte, sprich Euro. das würde ich sinnvoll finden, also eine Art direkte Auszahlung. Solange ich hin und her trade und eigentlich nur Wert steigere, finde ich, sollte man das einfach belassen.
Aber ist das nicht, so habe ich dich das verstanden, oder? Dass Trades unter Kryptowährungen sind ja derzeit nicht besteuert. Das ist erst, wenn du tatsächlich auszahlst, dass du das besteuern musst.
Aber ist es nicht auch so, bist du dir sicher?
Ich glaube, das hätte ich auch als großen Vorteil dieser und als Attraktivität dieses Steuermodells jetzt gesehen.
Naja, aber wenn ich das Mining und das Lending und so weiter mache, dann werde ich ja trotzdem besteuert.
Ja, ich glaube, bei Mining und Lending ist überhaupt noch ein Fragezeichen. Aber prinzipiell für das, was ich würde jetzt mal gesagt, 95% der Leute machen, was maximal Staking ist.
Und Staking wird ja Gott sei Dank nicht berührt.
Wird nicht berührt. Also ich glaube, für die große Masse der User bedeutet das genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich dass erst wenn sie das Geld tatsächlich entweder nutzen oder die Coins nutzen, um etwas zu kaufen real oder wieder zurück in ein Euro zu wechseln, wird deine Besteuerung pflichtig.
Das heißt, erst wenn ich es von der Plattform ziehe sozusagen.
Außer du hast es wahrscheinlich, wenn du es auf der Plattform in Euro hast, dann glaube ich, musst du es auch schon besteuern, aber ich glaube, solange du es in Krypto hast. Ich weiß nicht, wie das mit Stablecoins ist.
Das wäre nämlich interessant.
Aber ja, es ist auch ein Risiko, wahrscheinlich in Tether etwas zu haben, nach dem, was man da ja immer wieder hört.
Ja, das stimmt. Na, aber ich meine, man sieht dann auch immer wieder, also ich habe jetzt eine Reihe von Sachen in den letzten Tagen gelesen, wo Leute sagen, ja, aber wenn man das so macht und wenn man das so macht, kann man das so und so und so umgehen. Es wirkt für mich halt noch nicht ganz ausgegoren. Das ist ein bisschen das Thema und ich glaube, man braucht simple Regelungen. Und eine simple Regelung wäre, solange du es auf deiner Plattform lässt und dir nicht auszahlst, kein Thema. Wenn du es innerhalb von 3 Jahren auszahlst, ist es Cash und ansonsten ist es steuerfrei. Also, weißt du, wenn man so eine deppeneinfache Regelung, das wäre fein. Let's see. Man kann natürlich auch bei Steuerfragen einen ganz anderen Weg gehen, wie uns unlängst wieder unser Freund Elon gezeigt hat. Denn der hat gesagt, ja, Steuerfragen, da gibt es Steuerberater, die man fragen kann. Da gibt es natürlich andere Expertinnen und Experten, die man befragen kann. Ich befrage Twitter, was ich tun soll. Der gute Mann hat auf Twitter nachgefragt, ob er tatsächlich Steuern zahlen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Twitter hat dann abgestimmt.
So ist es. Er hat gemeint, das Ergebnis, der Twitter-Poll wird bindend sein. Und tatsächlich haben 58%, also was hat er gefragt? Er hat, weil er auch immer wieder zumindest hat er so geframed, weil die Kritik kam, dass er keine Steuern zahlt, weil er zahlt sich ja kein Gehalt aus. Er hat ja quasi seinen ganzen Reichtum in Form von Tesla-Aktien. Dass er, ob er 10% von seinem Tesla-Stock verkaufen soll, um quasi dann auch diese zu versteuern. Und 58% haben mit Ja gestimmt von 3.519.000 Votes.
Das ist schon krass.
Ja, und das hat natürlich für viel Wellen gesorgt. Einerseits von vielen Tesla-Aktionären, die eher pisst waren, weil das natürlich bedeutet, dass ein Verkaufsdruck auf der Aktie dann herrscht und das sicher mal es weniger stark steigt, beziehungsweise eher mal vielleicht auch zurückgeht, der Kurs. Andere haben halt dann wiederum gemeint, naja, vielleicht liegt da auch ein größerer Plan dahinter, weil was der Fall ist, dass er hat, ich glaube, im nächsten August laufen bei ihm über 20 Millionen Optionen aus, dass er Tesla-Aktien zu einem unglaublich billigen Preis kaufen kann. Und das Ding mit diesen Optionen ist, dass er die wohl auf jeden Fall versteuern muss. Und ich glaube, tatsächlich braucht er auch in irgendeiner Form jetzt dafür dann Liquidität. Also man geht davon aus, dass das durchaus eine Steuerlast von, so irgendwas in Richtung 10 Milliarden sein könnte. Oh, und dafür braucht er sicher Geld, weil man hat 10 Milliarden nicht einfach so rumliegen. Also vielleicht war das auch nur ein ganz spitzfindiger Weg, um jetzt gerade, wo der Kurs halt auch unglaublich hoch ist, die Welt darüber entscheiden zu lassen, ob er nicht vielleicht gerade auscashen soll, um diese Liquidität herzustellen. Wenn das der Masterplan war, hat er das gut hinbekommen.
Und man sieht, die Börse reagiert und das Ding ist gleich mal um rund 12% krachen gegangen.
Ja, ja sicher.
Klar, logisch, hat eh auch einer auf Twitter gleich geschrieben, wo er sagt, you realize that Tesla stock is now going to tank on Monday because of this, bla 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 bla. Und argumentiert natürlich auch ganz richtig, dass Elon natürlich dadurch mit einem Tweet Menschen auch wieder Geld aus den Taschen zieht, die natürlich auf steigende Kurse setzen und, und. Ich glaube, es ist eine gute Chance zum Nachkaufen, wenn man Tesla hält. Wahrscheinlich günstiger gab es Tesla dann auch nicht in den letzten Monaten.
Wird schon wieder steigen. Frage, ob nicht, er hat, glaube ich, jetzt noch nicht begonnen damit, das zu verkaufen. Und dann gibt es schon, also das ist schon eine jede Menge Aktien, die da jetzt auf den Markt kommen. Das heißt, das ist schon ein nachhaltiger Verkaufsdruck. Also vielleicht geht er noch ein bisschen weiter runter. I can judge, ja. Also das ist no investment advice.
Ja, in keinster Weise.
Aber was ich ganz spannend fand, was ich auch gelesen habe, was ich das würde ich ihm voll zutrauen, was er machen könnte, ist, dass er vielleicht diese, keine Ahnung, ob das rechtlich möglich ist, aber jetzt mal als Idee, er könnte ja jede von diesen Aktien, die er verkauft, mit einem NFT verknüpfen, wo dann der Käufer diese Aktie, diesen NFT dazu bekommt und dann ist klar gesichert, dass diese Aktie einmal Elon Musk gehört hat. Und das macht sicher. Er sorgt sicher dafür, dass er dann nochmal ein bisschen mehr Geld damit auch verdienen kann. Und vielleicht bringt er das auch wieder in die Company ein. Who knows? Ja, also,
wo hast du das gehört?
Ich glaube, das habe ich auch auf Twitter irgendwo als Idee vernommen.
Das ist natürlich eine Wahnsinnsidee.
Er wird das sicher auch schon überlegt haben. Er ist ja. Prinzipiell, es ist ja schon absurd, dass wir jede Woche über ihn sprechen. Und jede Woche so, weil ich glaube, wir haben mittlerweile eher schon ein Bias, dass wir eigentlich nicht jede Woche über ihn sprechen wollen. Aber er sorgt eigentlich dafür, dass es fast unumgänglich ist, weil das jedes Mal so komplett neuartige Dinge sind, die er tut, dass man das eigentlich thematisieren muss.
Das ist der Punkt. Ich glaube, er ist wahrscheinlich wirtschaftlich gesehen die wichtigste Person zurzeit auf dem Planeten. Zumindest was schnelle Veränderungen betrifft, das ist schon beeindruckend.
Ja.
Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber ich meine, der Mann hat Einfluss. Und ich meine, wenn er ein Thema anpackt, dann passiert auch viel. Ich würde mich ja mal freuen, wenn er sich mal ein bisschen das Thema Covid auf die Fahnen schreiben würde und entscheiden würde, jetzt hat er auch keinen Bock mehr auf das Covid-Thema und was macht. Weil vielleicht braucht es dann auch jemanden mit seinem doch durchaus kreativen Erfindergeist, um tatsächlich sich auch so einem gravierenden Problem anzusehen. Ich weiß, dass er die Sachen anders sieht.
Bisher hat er sich da nicht mit rumbekleckert.
Ich erinnere mich, dass es darum ging, dass Leute zu Hause bleiben und er gesagt, nee, ab in die Arbeit. Die Bänder müssen weiterhin laufen. Aber angenommen, er würde sich das nehmen. Weil sehen wir uns ehrlich, wir sind mitten in der vierten Welle. Disclaimer hier, ich bin verkühlt. Ich habe aber kein Covid, ich bin doppelt geimpft. Dritte Impfung kommt bald. Also ich habe in den letzten 7 Tagen so 5 Covid-Tests gemacht aus beruflichen Gründen, aber auch aus privaten Gründen, weil ich mir gedacht habe, Moment, ich bin so ein bisschen erkältet und habe mich jetzt in den letzten 3 Tagen jeden Tag auch getestet, nur zur Sicherheit. Jedes Mal negativ. So sollte man auch damit umgehen. Macht aber scheinbar nicht jeder, denn diese vierte Welle ist nicht ein kleines Wäldchen, sondern diese Welle ist in Wahrheit, wenn man sich die Zahlen anschaut, noch höher als die höchste Welle, die wir bis jetzt hatten. Das ist nicht so geil.
Ja.
Wenn man so möchte. Die wird jetzt
auch nicht so schnell aufhören zu wachsen.
Nein.
Weil die Maßnahmen, die jetzt gesetzt wurden, sind eher mittelfristige meines Erachtens.
Also sehe ich auch so. Und in Wahrheit, wenn man so möchte, ist es aber auch eine Pandemie der Ungeimpften und auch eine Pandemie der Uninformierten. Das ist ein bisschen die Tragödie. Es trifft jetzt sehr, sehr, sehr stark diejenigen, die sich bewusst nicht geimpft haben und die sich bewusst nicht an die Regeln halten. Ich weiß und wir wissen, es gibt auch Impfdurchbrüche, das sehen wir. Aber das ist natürlich einfach ein statistisches Thema. Das ist etwas, was einfach schlichtweg passiert. Trotzdem, wenn man sich das ansieht, wer auf den Intensivstationen liegt, dann sind das fast ausschließlich ungeimpfte Personen. Die geimpft sind, die sich auf Intensivstationen befinden, wie auch unlängst der Primar, das AKHs war es, gesagt hat, das sind Personen, die zum Beispiel gerade vor kurzem eine Transplantation erhalten haben und entsprechend immununterdrückende Medikamente erhalten. Schön ist es trotzdem nicht. Muss man einfach so mal sagen.
Und ich finde auch die Perspektive, also was man aus gut informierten Kreisen hört, ist schon auch so, dass ja, also die Hoffnung natürlich jetzt sehr groß ist, dass mit einem dritten Stich der ja, Impfschutz auch gestärkt wird. Aber ich finde es ein bisschen, ja, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir sehr wenig hören von neuen Impfstoff, der auf Varianten angepasst wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schwieriger läuft, als man sich das initial vorgestellt hat. Ich hoffe, dass das sich bald als falsch herausstellt und wir da bald auch nachschießen können. Aber so wie die Variantenneigung auch neue Stränge auch sich wieder mit neuen Varianten jetzt auch entwickeln werden. Man hört ja durchaus schon von Epsilon. Ich glaube, Covid wird uns länger noch begleiten und also so Statements wie die Pandemie ist besiegt, ich fürchte, die kann man auch nach der vierten Welle nicht sagen und ich glaube, wir müssen uns damit auch irgendwie arrangieren und Wege finden, wie wir das managen und da wird spannend sein, auch was die Gesellschaft für Lösungen findet.
Ich meine, du sagst es, ich meine, das Thema ist, es kommen natürlich immer neue Varianten und je weniger die Menschen durchgeimpft sind, desto mehr stecken sie sich an und mit jeder Ansteckung in Wahrheit kann so ein Virus so ein kleines Stückchen mutieren. Mhm. Und das ist natürlich blöd. Und das ist natürlich in sich eine Tragödie. Und wenn man sich einfach anschaut, was sind jetzt die aktuellen Zahlen in Prozentsatz, wenn ich auf der österreichischen Corona-Seite bin, sind rund 5,3 Millionen Menschen haben ihre zweite Dosis erhalten. Das ist schon mal ganz okay, aber wir sind trotzdem einer der Schlusslichter in Europa, was die Impfung betrifft. Und wenn man eine sehr hohe Durchimpfung hätte, wie Portugal, die haben glaube ich 87%, ich glaube wir sind irgendwo bei 61%, dann sieht man, dass man schon mal ein bisschen mehr Normalität haben kann. Man muss klar sagen, die Tonalität der Regierung im Sommer war schlichtweg falsch. Das war schon wieder, dass verkündet wurde, dass alles vorbei ist und ich habe den Eindruck, dass schon wieder ja, gesagt wurde, jetzt feiern wir uns mal ein bisschen und das wird schon gut sein und jetzt ist schon wieder Winter, die Leute bleiben wieder mehr zu Hause und boom, die Zahlen gehen durch die Decke und schon wieder sagen die Leute, och, wer hätte es denn wissen können? Und wenn man sich das so anschaut, dann muss man auch sein in der Planung, was Events und Face-to-Face-Themen und so betrifft. Ja, jetzt haben wir 2G seit Montag, sprich du musst geimpft oder genesen sein und die Leute jammern jetzt schon. Hoffentlich kommt dadurch mehr Impfdruck zustande. Emotional bin ich schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass es uns jetzt wieder bis März begleitet oder Mitte Februar und dann flacht das dann wieder ab und dann sagen alle, aber jetzt ist Covid ja wieder endgültig besiegt. Nein, ist es nicht, bis wir uns durchimpfen. Und ich glaube, irgendwann werden wir so entweder sein, dass dann alle geimpft sind und alles ist gut oder man hat dann irgendwann so harte Maßnahmen, dass man sagt, das muss man ein bisschen wie in Neuseeland oder Australien machen, dass man einfach sagt, so, jetzt müssen wir wieder alle zu Hause bleiben und in Wahrheit ohne Disclaimer, dass ich bin weder Arzt noch Immunologe, aber wenn man natürlich Inkubationszeiten und Krankheitsverläufe sich anschaut, dann sehen wir, dass es immer so roundabout 2 Wochen sind. Man stelle sich vor, man würde sagen, dass zum Beispiel ab dem 5. Jänner jeder zu Hause bleiben muss für 3 Wochen. Und da gibt es aber auch keine Ausnahmen und keine, wie soll ich sagen, Freundalwirtschaftslösung, wo man sagt, naja, aber ich habe hier von meinem Arzt eine Bescheinigung, dass ich in Wahrheit Schnupfen habe und deswegen darf ich eh raus, sondern wirklich jeder und es muss konsequentest kontrolliert werden. Würde man das machen, dann wäre ja eigentlich theoretisch Covid besiegt. Richtig? Wenn man
Nein,
3 Wochen.
Weil es ja Reisen gibt, ja dann Reisen etc. Also das schaffst du auf einer Insel, kannst du so wahrscheinlich wirklich.
Klar. Ja,
so wie es Neuseeland am Anfang gemacht hat. Aber du kannst natürlich durch so Mini-Lockdowns, die du sehr früh ankündigst, kannst du, wenn uns Covid jetzt wirklich mehrere Jahre begleiten sollte, kannst du halt sagen, okay, 2-mal im Jahr gibt es eine Woche Lockdown, einfach um zu sagen, da können sich die Zahlen ein bisschen erholen, da sind es 2 Wochen, keine Ahnung. Aber wenn man, also das kann ich mir vorstellen, dass es eine Maßnahme ist, die realistisch ist. Wenn man sich darauf vorbereiten kann, ist es, glaube ich, auch der wirtschaftliche Schaden begrenzt, ist natürlich trotzdem da, aber ja, es wird auch spannend zu sehen, wie sich jetzt im Winter halt auch Portugal und die anderen Länder mit sehr hoher Impfquote tun, ob die jetzt, also die werden sich sicher besser tun als Österreich, aber ob auch die Maßnahmen setzen müssen oder nicht. Wenn nicht, dann kann natürlich das ein großes Argument sein, sage ich mal, auch gesellschaftlich zu sagen, hey, wir müssen halt einfach auf eine Impfquote von 90 plus kommen und das ist das obere Ziel. Wenn man sieht, okay, leider mit den Varianten, auch das reicht noch nicht, dann wird man sicher das Arsenal auch breiter streuen müssen.
Muss man auf jeden Fall. Ich meine, es sollte ja auch, man hört ja von BioNTech, dass sie an einem Medikament forschen, das schon sehr, sehr, sehr weit ist, dass grundsätzlich die Symptome, ja. Das wäre alles fein. Wir müssen uns nur Zeit kaufen und ich glaube, das Problem ist, dass man zurzeit einfach zu sanft ist mit den ganzen Impfgegnern, zu sanft ist mit diesen ganzen Schwurblern. Man muss einfach sagen, ja, alles schön und gut und sanft und hin und her. Jetzt klinge ich mal ein bisschen hart, aber ich sage das mal so, mit dieser Sanftheit hätten wir sicherlich nicht Europa von den Nazis befreit im Zweiten Weltkrieg, muss man einfach mal so sagen. Mit dieser Sanftheit hätte man bestimmt keine Landung in der Normandie gewagt, wenn man so möchte. Und so ähnlich sehe ich das und ich glaube, da gibt es jemanden, der mir gerade sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das ist der Rektor der Universität in Klagenfurt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der sagt, ja, ist ganz einfach, meine Damen und Herren. Geimpft könnt ihr studieren kommen, wenn ihr nicht geimpft seid, nicht, denn unseres Erachtens ist eine Impfung ein großartiges Zeichen von der Wissenschaft. Wir glauben an Wissenschaft. Das ist vereinbar mit Universität. Wer nicht an die Wissenschaft glaubt, ja, da sitze ich auch nicht quasi mit den Werten dieser Universität zu vereinbaren. Entsprechend, nein, danke. Das ist hart, da ja. Jaulen sie und ein paar Burschen bleiben dann zu Hause mit ihren schönen Schmissen und das war's.
Aber wer glaubst du, also verstehe ich gut, bei wem würdest du gerne diese Härte sehen?
Ich glaube, das musst du einfach durchsetzen bei denjenigen, die sich nicht impfen wollen.
Nein, aber wer soll das durchsetzen? Meinst du da? Weil ich sehe halt, die Diskussion habe ich oft, dass am Ende, ja, die Politik soll halt härter durchgreifen und eine Impfpflicht machen. Aber für mich ist halt wirklich, ich glaube, der Kollateralschaden, der dadurch passiert langfristig, nämlich einfach, dass dann die nächste Regierung wahrscheinlich FPÖ geführt sein wird, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass du halt damit einfach in einer Demokratie dieses Fass zum Überlaufen bringst und du halt am Ende dort endest, wo Amerika bei Trump geendet ist.
Ich verstehe schon, was du meinst. Ich meine, es zeigt natürlich wieder unsere Herausforderung, die wir mit der Demokratie sehen. Hast ja natürlich vollkommen recht, dass es natürlich dann immer wieder so überschwappt, weil natürlich auch die ganzen Schwurbler und Co. wählen dürfen, die glauben, dass ihnen jetzt die Rechte weggenommen werden. Schau, ich glaube, man muss es relativ einfach machen. Es ist ja auch so ähnlich, es ist ganz, ganz spannend, wenn du dir den Mutter-Kind-Pass anschaust. Beim Mutter-Kind-Pass ist es so, wenn du nicht all diese Untersuchungen hast, dann bekommst du entsprechend die Betreuungsgelder nicht. Relativ einfach. Nein, du hast die und die Untersuchung nicht durchgeführt, dann kriegst du es nicht, beziehungsweise in abgeschwächter Form. Musst du halt genauso mit Covid, mit der Impfung machen. Ja, dann kriegst du halt keine Beihilfen. Dann kriegst du halt keine Zahlung. Wenn du arbeitslos bist, kriegst du auch keine Ausgleichszahlung. Ist ganz einfach. Dann verlierst du auch deinen Versicherungsschutz. Ja, muss man halt so machen. Ist das nett? Nein. Ist das demokratisch? Nein. Sind die Leute, die sich allerdings verweigern der Impfung gegenüber, nett und demokratisch? Nein. Denn in Wahrheit töten sie Menschen, die sich selber nicht impfen können, mit ihrer schwachsinnigen Entscheidung. Und sie töten die Wirtschaft. Und sie töten in Wahrheit auch die Perspektive unserer Kinder und unserer Jugendlichen, die zu Hause sitzen müssen und nicht rausgehen dürfen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, kann man es jedem recht machen? Nein, manchmal muss man einfach auch einen Knüppel aus dem Sack ziehen und dann muss es auch einfach mal eins auf die 12 geben. Und das wäre mal ganz lustig, weil das erwarten diese Leute ja ohnehin nicht.
Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja an und für sich eh der Weg, der gerade gegangen wird mit diesem Schritt für Schritt verkappte Impfpflichten. Jetzt ist es halt, es gibt kein Schnitzel, wenn man nicht geimpft ist. Ich glaube, wenn man sieht, dieses Incentive ist nicht stark genug, dann ist das, was du angesprochen hast, nämlich höhere Sozialversicherungsbeiträge oder weniger zu Beihilfen, aber was auch immer ist, glaube ich, das ist dann der ökonomische Druck, der wahrscheinlich der nächste Schritt ist. Also ich glaube, man probiert halt zu schauen, was schafft genug Druck und gleichzeitig ist vielleicht nicht ganz so eine nukleare Waffe wie eine allgemeine Impfpflicht, weil man halt immer den Schaden sieht. Also ich glaube wirklich, dass hier die Rechnung gemacht wird. Wie viel Prozent gehen an rechtsextreme, linksextreme, was auch immer, extreme Parteien, die am Ende wahrscheinlich sogar antidemokratisch ist? Und wie viel Prozent schaffen wir mehr Impfungen?
Ich glaube, ich gebe dir recht.
Diese Abwägung ist das, was auf politischer Seite passiert.
Und das ist aber falsch. Ich verstehe es, aber ich finde es falsch, jetzt weil sonst werden wir die Pandemie nicht besiegen. Wir werden das nicht so besiegen, indem wir genauso rechnen. Und ich meine, schau dir an, wie du es mit vielen, vielen, vielen Krankheiten hast. Die kannst du erst besiegen, wenn du eine komplette Durchimpfung hast. Und schau dir jetzt an, wie du es auch immer wieder hast, wie auch andere Krankheiten aufpoppen, weil Leute eben das nicht tun. Und das ist dann
Macht. Genau. Aber ich sage nochmal, die Alternative ist halt wirklich, wir stehen da mit einem Bundeskanzler Kickl und who knows, was das, also ganz ehrlich, für mich jetzt, so, ohne dass ich es jetzt ganz durchgedacht habe, aber für mich ist ein Leben mit Covid, wo ich selbst für mich die Impfentscheidung treffen kann und wie es nicht ganz so wie jetzt mit überlasteten Intensivstationen, aber halt dann früher auch einmal Teil Lockdowns, ein eher noch gangbarer Weg, als wir gehen in eine Regierung mit, wo ich das Gefühl sehe, es ist realistische Gefahr, dass das in absolutistischen Verhältnissen endet.
Aber auch da ist es wieder eine Kommunikationsfrage, in Wahrheit. Weil es trifft gegenüber denjenigen, die du jetzt quasi zum Impfen incentivieren musst. Incentivieren ist so ein sehr sanftes Wort. Mhm. Aber in Wahrheit, schau mal, angenommen du machst das und angenommen die nächsten Wahlen sind jetzt, was noch 2-3 Jahre hin, ich verliere so ein bisschen den Überblick immer in Österreich, wann dann jetzt wieder Wahlen sind und wann nicht. Aber wenn du bis dahin einfach zeigst, dass eine Wirtschaft dann wieder Tempo aufnimmt, dass es floriert, dass die Leute gesund rumlaufen können und dass die auch wieder ihr Schnitzel essen können, dann ist es auch schnell wieder vergessen. Das ist ja das Lustige. Das ist ja mein Gefühl. Und so lange, weil es jetzt ist, jetzt sind die alle zu Hause, dürfen nicht mehr ihr Schnitzel haben und der Kickl darf noch nicht zum Friseur und sieht dann irgendwann aus wie Bob Marley. Aber was passieren wird, ist das Thema, dass die dann trotzdem sich sowieso bestätigt fühlen und dagegen sind und bla bla bla. Das Lustige wäre, jetzt stell dir vor, die impfst du alle und es passiert genau nichts. Keiner von denen kriegt ein drittes Ei. Keiner von denen wird jetzt plötzlich zum Hippie. Keiner von denen fällt tot um.
Dafür ist zu viel psychomatische Probleme.
Ja, vielleicht okay. Wird der eine oder andere nicht mehr rechts.
Ich glaube, wenn du fest dran glaubst, dass etwas negative Folgen hat, dann hast du fix.
Ja, aber ich meine, das wäre...
Aber ja, also ich verstehe deinen Punkt. Am Ende kann es natürlich eine Wette sein, die aufgeht, dass du sagst, du schaffst genug Prosperität dadurch, dass Leute dann vergessen, dass es diese Impfpflicht hier gegeben hat. Und ich fürchte halt, ich weiß nicht, ob dafür nicht das Variantengeschehen zu stark ist. Also ich glaube nicht, dass es mit einer Impfung getan sein wird. Ich glaube,
muss aufgefrischt
werden.
Aber ich verstehe auch deinen Punkt. Ich glaube nur, das Thema ist, es ist ein Risiko, das man aber eingehen muss. Und mir gefällt halt immer wieder diese Frage der Landung in der Normandie. War das eine 100% Entscheidung? Holy shit, nein, das Ding wäre fast gescheitert. Das war ja das Krasse. Das war ja fast gescheitert. Aber das war ganz, 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 ganz arschknapp und auch extrem riskant in der Planung. Aber nur deswegen hat es funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das Thema, wie man das mit Covid sehen muss. Am Ende des Tages ist es vielleicht aber auch etwas, wo man sagen muss, die sich nicht impfen lassen für die Gesellschaft, die sammeln halt schlichtweg keine Karma-Punkte. Das kann ja auch so sein, dass sie dann irgendwann böses Karma einsammeln. Karma ist ja auch übrigens so, ach, das war jetzt schon wieder, habe ich mir schon wieder fast zu einfach gemacht, oder? Ja, aber schau, es war low-hanging.
Charmant.
Ja, du hast gesehen, was ich machen wollte, oder? Und dann habe ich aber innerlich dann wieder über mich selber lachen geworden und gedacht, nein, komm schon. Aber ja, am Ende des Tages ist es natürlich so, gutes Karma und schlechtes Karma kann man sich verdienen im Leben. Das glauben zumindest die Buddhisten. Mittlerweile glaubt das übrigens noch jemand anderer, und zwar Reddit. Auf Reddit kann man Karma-Punkte verdienen, indem man auf Reddit aktiv ist. Jetzt ist Reddit so einen Schritt weiter gegangen und überlegt tatsächlich, diese Karma-Punkte zu tokenisieren. Es betrifft ganze 500 Millionen neue mögliche User. Das ist so ein bisschen so die Logik dahinter. Und die Idee ist, das mittels einer Ethereum-Lösung zu machen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ethereum-based Tokens.
Genau, also ein eigener Token für die Reddit-Plattform. Weiß jetzt auch noch nicht, was dann man tatsächlich mit diesen Tokens dann machen kann, ob man die irgendwo auch einlösen kann und. Aber ja, es ist halt gar nicht so blöde Idee zu sagen, okay, diese Karma Points, die es sowieso schon gibt, die macht man in irgendeiner Form halt auch einerseits, sage ich mal, als eintauschbar gegen etwas. Also einerseits haut man sie auf eine Blockchain, andererseits aber überlegt man sich auch Wege, wie man dadurch Incentives schaffen kann. Ich glaube, in so einem System kann das auch ganz, ganz nett und gut funktionieren. Ich glaube, wenn man das dann wieder zu weit spinnt, dann kommen wir da in dieses chinesische Erziehungssystem mit die ja auch solche Karma-Punkte haben. Und dann gibt es ja auch eine Black Mirror-Folge, die das Ganze ein bisschen auf den Gipfel treibt, der dann vielleicht nicht mehr ganz so cool ist. Also es ist ein spannendes Feld und kann durchaus, glaube ich, positive Incentives schaffen, aber gleichzeitig muss man, glaube ich, auch aufpassen, was man alles
Ich sehe es
quantifiziert.
mal grundsätzlich positiv, weil es einfach darum geht, dass man ja ohnehin irgendwelche Punkte sammeln würde, wie du es gesagt hast. Und wenn die tatsächlich auch noch in realer Welt eintauschbar sind, könnte es tatsächlich sein, dass es einfach eine bessere, nehmen wir es mal, Plattformhygiene gibt, dass sich Leute überlegen noch eher, wie sie etwas Brauchbares schreiben, brauchbar aktiv dort sind und. Dass das natürlich von irgendjemandem wieder gegamed werden kann, ja, logisch, das passiert. Das Spannende ist allerdings auch, es gibt eine Reihe von auch Krypto-Projekten, die tatsächlich dann, wenn du ein Video siehst, kriegst du einen kleinen Token dafür. Das Spannende ist allerdings hier, wenn du es mal einen Schritt weiter denkst, jetzt überleg mal, du schaust das halt wirklich und du kriegst diesen Token versus du schaust es nicht. Und dann kannst du es plötzlich ein bisschen weiterspinnen und sagen, wie ist das zum Beispiel auch mit Werbung? Wenn du bewusst eine Werbung von Anfang bis Ende siehst, dann kriegst du etwas und wenn nicht, nicht. Das ist natürlich auch für den Werbetreibenden am Ende des Tages auch ganz cool von der Abrechnung her. Versus irgendwelche schwurbeligen Banner, die halt irgendwo rumploppen und nichts tun. Das ist schon interessant. Und ich glaube, dieses Tokenisieren von solchen Plattformen, auch ähnlich wie es bei Spielen ist, macht einfach total Sinn. Ich meine, wir kennen es von Computerspielen, wo ich dann, keine Ahnung, Level 58 bei Battlefield bin. Geil. Und dann fange ich wieder beim neuen Spiel an und bin bei null. Dass das sich dann irgendwo real widerspiegelt, zum Beispiel auch in Form von eines NFTs oder wie auch immer. Das ist cool. Oder ich sage, hey, ich habe wirklich morgen keine Lust mehr zu spielen, biete das allerdings an und also die sind aber 1500 Stunden gespielt drin und bla 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 Features. Super. Also ich glaube, das werden all diese Plattformen in den nächsten Monaten und Jahren machen und da stecken einfach unendlich viele Business Models dahinter, die man mitdenken kann und auch neue Jobs. Davon gehe ich da komplett aus. Und ähnlich wie zum Beispiel Medium die Welt ja auch verändert hat für Leute, die schreiben, wird natürlich ein Reddit und Co. ganz ähnliche Tor und Tür öffnen für Leute, die auch Qualität hinterlassen. Das finde ich fantastisch. Ja, und ich meine, wenn wir auch bei alternativen Welten bleiben, dann passiert natürlich auch gerade viel im Metaverse. Denn Microsoft, Nvidia und Tinder ziehen nach ins Metaverse. Ja, ich meine, ich bin ja noch immer so ein bisschen skeptisch von dieser Vision, die Mark Zuckerberg teilt. Ich halte das so ein bisschen als Nerdville und etwas, was vielleicht, ja, in Zeiten, wo es ums Dezentrale geht, nicht die richtige Richtung ist. Dass etwas im Parallelen passiert, das sehen wir eh. Das Metaverse weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht.
Ich meine, bleiben wir bei Microsoft und Nvidia, weil ich glaube, das, was jetzt schon wieder viele erleben, ist, wie zart das ist, Hybrid-Meetings zu haben. Und ja, ist auch zart, Online-Meetings zu haben, aber besonders, wenn das dann so halb-halb ist, glaube ich, ist es unglaublich energiezehrend. Und ich glaube, das ist schon, wo halt jetzt viele dran sind, dass man virtuelle Meeting-Rooms schafft, die eine physische Erfahrung widerspiegeln. Und Nvidia und Microsoft haben beide jetzt ja, Initiativen gestartet, die das durch so virtuelle Avatare und räumliche Meetings ermöglichen sollen. Microsoft eben mit dieser HoloLens auch. Ich finde, das ist schon ein spannender Space. Auch wenn man es jetzt zum Beispiel an Star Wars oder so zurückdenkt, wo du ja auch dann so diesen Waisenrat da hast, wo die Hologramme sind quasi. Also sowas hat schon Potenzial, finde ich.
Ja, so in die Richtung durchaus. So mit den richtigen Avataren bin ich noch immer wahnsinnig skeptisch. Wahnsinnig skeptisch, ob das nicht einfach so ein. Ob das wirklich etwas ist, was der Markt so in der Form wirklich annimmt, das weiß ich nicht. Da bin ich neugierig. Das halte ich für eine Nummer zu verspielt. Die Zeit wird es zeigen, aber das natürlich.
Aber prinzipiell, wenn du dir anschaust, was die Leute als ihre Twitter-Profile mittlerweile da auch, was die für Bilder verwenden, da, das ist ja auch oft extrem verspielt. meine, es ist halt auch eine, ja, es ist halt auch die Bubble, aber.
Ja, ich glaube schon, aber ich glaube halt, wenn man es halbwegs seriös haben möchte, dann sollen solche Avatare, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einfach sinnvoller wäre, quasi nicht irgendwelche schrägen 3D-Avatare zu haben, sondern einfach in irgendeiner Form einfach ein Bild, das man von sich hat und fertig. Oder ein Abbild von sich, ohne zu viel rumgedöns. Ich glaube, das ist eher so im Spielebereich verankert, als in der Real World. Persönlich, wenn ich jetzt ein Meeting hätte mit 2, 3 Leuten und die kommen da alle mit ihren Avataren angelaufen, ach, weiß ich nicht. Muss ich jetzt auch nicht so haben. Ist so ähnlich wie E-Mail-Adressen, weißt du? Wenn du halt schmusihasi69 bist, ja, egal wie gut dein Bewerbungsschreiben ist, grundsätzlich nehme ich dich jetzt mal nicht ernst. Und ich könnte mir vorstellen, das ist mit den Avataren auch recht ähnlich. Mhm. Aber ich freue mich auch, vielleicht bin ich da auch einfach zu versteift in meinem Denken. Ich habe das so diese Wii-Avatare und Co. vor Augen, die man da so hatte. Und das war alles eher schräg und auch die Bilder, die ich jetzt so sehe, die finde ich auch alle so ein bisschen mach. Grundsätzlich aber über den Angle zu sagen, dass Zoom und Co. nicht das Weisheitsletzter Schluss sind und dass da auch gerade im Hybridbereich viel Raum nach oben ist, das sehe ich schon so. Bin gespannt, dass da natürlich Tinder mitmischt, das macht es natürlich nochmal ganz lustig. Schräge Zeiten, die da auf uns zurollen. Aber ich bin mal neugierig. Wir machen wir irgendwann Future Weekly nur noch mit Avataren. Oder?
Ja, hat was. Finde ich gut.
Finde ich auch. Und kommen wir zu einer anderen Kategorie, denn da haben wir auch einiges in petto. Und wir kommen zu unserem Hype-Check der Woche. Und diese Woche werden wir Discord mal so richtig ordentlich Hype-checken. Was auch immer das heißt. Ja, Discord. Da müssen wir drüber reden. Discord ist so, dass ein paar von euch werden das wahrscheinlich schon längst nutzen, sagen, aber das ist sowas von letztes Jahr. Cool. Ihr habt schon eure Entscheidung getroffen. Einige von euch werden das auf der To-Do-Liste haben, sich das mal anzuschauen. Jetzt müsst ihr genau hinhören. Und einige von euch sagen, Discord, das klingt doch wie ein Streit. Das ist es aber nicht. Oder? Es klingt doch so ein bisschen so wie Zwietracht.
Oder auch Diskussion.
Oh, ja. Auch sehr, sehr, sehr gut gerettet, Kollege Raunig. Discord, was ist denn Discord?
Boah, naja, es ist eine Infrastruktur für Communities, hätte ich gesagt. Und in dem Sinne vielleicht auch schon eine eigene Community. Also ich glaube, die Discord-Community ist auch irgendwie schon über die einzelnen Communities hinweg ein ganz interessanter Topf an Leuten auch. Es ist etwas, was wir zum Beispiel für Hack the Crisis schon vor eineinhalb Jahren genutzt haben, um dort Teambuilding zu ermöglichen und dann halt auch die Kommunikation unter den Teams. Ganz basic ist es sicher ähnlich zu Slack, dass das einige kennen, nur bewusst ein bisschen offener gehalten. Also weniger jetzt, sage ich mal, rein auf den Work-Setting-Case fokussiert. Das kommt eigentlich aus dem Gaming. Also es war von Anfang an viele Gaming-Communities drauf. Und andererseits aber auch sehr stark geöffnet in diverse Bots und Schnittstellen. Man munkelt auch, dass vielleicht bald eine Ethereum-Integration kommen soll. Es hat sich ein bisschen zum Hub für viele NFT- und Krypto-Projekte auch in den letzten Monaten und Jahren entwickelt. Das heißt, viele NFT-Projekte haben ein dazugehöriges Discord, wo dazu dann auch ein reger Austausch und eine Diskussion stattfindet.
Super Erklärung. Also Wikipedia hätte das fast nicht besser gemacht als du. Ich liebe ja immer deine Erklärung, da freue ich mich ja immer drauf. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also Wikipedia sagt, Discord ist ein Online-Dienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen, der ursprünglich für Computerspieler geschaffen wurde. Genau wie du es gesagt hast. Bla 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 bla. Und Discord gibt an, mehr als 250 Millionen registrierte Benutzer zu haben. Holy shit. Also, das ist schon da, wenn man so möchte.
Das aber auch eine 15 Milliarden Bewertung.
Eine 15 Milliarden Bewertung ist auch okay. Du hast ja eh, glaube ich, schon gesagt, gerade unlängst 500 Millionen geraced. Ethereum-Integration munkelt man soll auch kurz bevorstehen, was natürlich auch super klug wäre, dass man darüber gleich auch noch zahlen kann, bla 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 und die NFT-Sachen. Sehr spannend. Und wir haben uns gedacht, diesen Hype müssen wir mal so ordentlich checken. Eigentlich können wir es relativ kurz machen, oder? Weil wir haben gesagt, eigentlich, ja, the Hype is real. The Hype ist sogar mehr als real, aus unserer Perspektive. Wir sind vielleicht diesmal einen Schritt nicht zu weit, aber weiter gegangen als so einen normalen Hype-Check. Was haben wir gemacht, Kollege Raunig?
Naja, wir haben... je mehr wir uns Discord angeschaut haben, desto mehr haben wir uns auch überlegt, vielleicht ist das etwas, was ja auch für Austrian Startups bzw. Future Weekly spannend sein könnte, weil da geht es ja auch stark um Communities. Und vor, ja, ich glaube, 2-3 Wochen war es auch so, dass wir dann mal eine Hörerfrage bekommen haben zu Discord und ob wir nicht auch mal einen Discord-Channel für Future Weekly erstellen wollen. Und das hat dann natürlich bei uns auch noch einmal mehr diese Urgency geschaffen, dass wir das jetzt mal konkret uns wirklich vornehmen sollten. Und das haben wir getan. Und deswegen, ja, ist das jetzt auch quasi das Announcement, dass es ab heute einen Austrian Startup / Future Weekly Discord Channel geben wird, wo einerseits die österreichische Community im Startup-Bereich sich austauschen kann zu aktuellen Themen, sich gegenseitig auch helfen kann, das Ganze auch, sage ich mal, ein bisschen ein Platz für den ganz offenen Austausch in der Startup-Szene ja auch immer wieder gelebt wird. Andererseits aber auch eben auch für unsere Future Weekly-Hörer die Möglichkeit ist, vielleicht mal Selbst-Predictions aufzustellen und Feedback zu geben. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, was ihr diese Woche beim Thema XY erzählt, das war ein kompletter Scheiß, dann ist das ein geeignetes Medium, um das uns auch mitzuteilen. Gleichzeitig ist auch ein guter Weg, uns Fragen zu stellen oder Ideen für Themen zu schicken. Mhm. All das wird in Zukunft auf Discord passieren.
Ja, wir schauen uns das auch an, diskutieren da auch gerne munter mit, greifen auch auf. Finde ich super. Und wenn das natürlich großartig wächst, dann wäre das natürlich auch sehr, sehr fein, auch während der Recordings auch immer wieder neue Infos zu kriegen. Finde ich super. Also finde ich toll. Also the Hype is more than real. So real, dass wir gleich selber gesagt haben, ne, finden wir geil. Ja, hätten wir jetzt so einen Stempel oder sowas, dann würden wir sagen, ja, großer grüner Haken.
Ja, hätte ich. Und ich finde auch ihre letzte Werbekampagne, fand ich sehr lustig, wo sie gesagt haben, imagine a human website. Imagine a place where dark, dank memes flow like honey. Imagine a place where potatoes thrive. Imagine a place where humans and bots live in harmony. Imagine... In other words, a place like Discord. Das ist entstanden, indem sie User gefragt haben, was Discord für sie bedeutet.
Finde ich aber sehr geil. Ja, where dank memes flow like honey. Where potatoes thrive. Whatever the fuck that means. Aber, ja. Ach, jetzt sind wir wieder aber 18. Entschuldigung, Markus. Ja. Ja, egal. Nein, aber cool. Finden wir super. Den Link gibt es in den Shownotes. Den werden wir sicherlich auch noch über unsere anderen Socials boosten. Und wir haben den Hype für uns gecheckt. Jetzt müsst ihr quasi den Hype mit uns checken, indem ihr selber auch in unseren Discord-Channel reinspringt. Weil es bringt uns nichts, wenn wir einen Discord-Channel haben, wo Markus und ich uns gegenseitig Memes schicken können. Ich meine, hat auch was. Aber
hat auch was.
Hat auch was, finde ich. Aber grundsätzlich freuen wir uns auch auf viele Memes von euch. Das finde ich super. In dem Sinne, Hype-Check abgeschlossen, würde ich mal sagen. Es war voll cringe, Brudi. Ich hatte letzte Woche den Zukunftsforscher Tristan Hawks mit auf der Bühne. Super spannendes Buch geschrieben. Sensationell lustiger Kerl. Ja, den müssen wir mal einladen bei uns. Und da wurde er gefragt, was sein Lieblingswort ist. Und er hat gesagt, cringe.
Wirklich?
Ja, er hat gesagt, cringe.
Hat er das gesagt, bevor das als Jugendwort definiert wurde oder danach?
Na, letzte Woche.
Okay, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es ist natürlich bitter, wenn dann dein persönliches Lieblingswort als allgemeines Jugendwort definiert wird, dann wird das dann irgendwie Mainstream und eigentlich nicht mehr so cool.
Ja, aber noch ist es nicht. Noch ist es ja Zukunft.
Na gut.
Voll cringe, Brudi. Spaß. Okay. Anyway, machen wir Ende hier. Kommen wir zu den nächsten Punkten. So, und wir kommen zu unserer Frage der Woche. Und da geht es ja darum, dass ihr uns Fragen schickt und wir haben 3 Minuten Zeit, auf diese Fragen einzugehen und sie zu beantworten. Möglicherweise entsteht daraus ein Deep Dive, weil wir sagen, oh, schwierig, wir kommen zu keiner Conclusio. Oder aber auch wir sagen, ja, können wir ganz einfach beantworten. Wir haben die Fragen vorab nicht gehört. Unser Team hat die quasi ausgewählt, also quasi kuratiert und uns zur Verfügung gestellt. Ja, ich würde sagen, Markus, ist die Frage startklar?
Jawohl.
Super, dann würde ich sagen, hören wir uns mal die Frage an.
Lieber Markus, lieber Danny, hier ist Vanya aus Basel. In meinem Doktorat beschäftige ich mich mit Machine Learning und deswegen stelle ich mir die Frage, welche Jobs wird es in der Zukunft noch geben, die nicht von Computern gemacht werden? Ich freue mich auf eure Antworten.
Und die Zeit läuft jetzt. Welche Jobs gibt es in der Zukunft, die nicht von Computern gemacht werden? Also ich würde sagen, Restaurieren von Oldtimern und Büchsenmacher ist sehr, sehr sicher.
Büchsenmacher?
Büchsenmacher. Mhm. Das ist so ein Job, der stirbt nie aus. Fast keiner macht das. Und es ist so ein ganz altes Kunsthandwerk. Jetzt geht es darum, nicht irgendeine random, was auch immer, Knarre zu reparieren, sondern wirkliche Kunstwerke an Gewehren, die ein Vermögen kosten, jedes handgefertigt. Also ich glaube nicht, dass das ein Computer kann. Und wenn er das könnte oder eine Maschine, würde es das Produkt entwerten. Sicher sehr krisensicher, muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht den Fuß abschießt. Aber so auf einer anderen Ebene, ist eine spannende Frage, was es denn sonst so geben würde. Ich glaube, alles, was quasi nicht mit reiner Logik beantworten kann. Ich glaube, alles, was Kunst und Kultur betrifft, ist etwas, was grundsätzlich sehr zukunftssicher sein sollte, zumindest in der Ausübung des Jobs, weil das einfach dann auch nicht sehr interessant wäre. Wie siehst du das?
Ich meine, es gibt ja auch schon jetzt quasi AI-powered Musikstücke und so weiter. Also tatsächlich ist ja auch Kunst sicher bis zu einem gewissen Grad eine Kombination von bisherigen Erfahrungen und Training. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, es müsste wahrscheinlich etwas sein, was sehr schwierig zu trainieren ist, was vielleicht sehr viel mit emotionalem Fingerspitzengefühl zu tun hat, wo quasi das Sensing, was passiert, nicht auf klassisch wahrnehmbare Sinne passiert, sondern eher auf Instinkt und Intuition, sofern es sowas gibt. Aber es ist schwierig.
Alles, wo du Emotionen benötigst. Alles, wo du auch Emotionen benötigst und Emotionen wächst, weil ein Computer, nennen wir es mal so in der Kürze halber, der kann das Thema Emotionen nicht so verstehen wie wir. Das finde ich auch so spannend. Auch alles, was Gerüche und Sinneswahrnehmung betrifft, kann natürlich ein Computer mit Logik beantworten. Mhm. Aber ich glaube, wenn ein Computer die Aufgabe bekommen würde, das beste Parfum der Welt zu kreieren, dann würde dieser Computer wahrscheinlich nicht das beste Parfum der Welt machen. Wahrscheinlich das populärste, aber nicht das Beste. Und vor allen Dingen ist der Computer, glaube ich, dort noch herausgefordert, wo es darum geht, wirklich radikal Dinge neu zu denken. Ich glaube, der Computer kann inkrementell Dinge, aber wenn es darum geht, etwas fundamental zu hinterfragen, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und wenn wir uns an Serendipity halten, ist etwas, was in der Menschheit regelmäßigst passiert, ist etwas, was ein Computer als Fehler annehmen würde, während wir das als sehr große Opportunity sehen. Ich glaube, da ist noch viel Raum. Aber wie gesagt, Pilot würde ich jetzt nicht unbedingt werden.
Aber ist ein guter Deep Dive, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein super Deep Dive. Ja. Glaube ich auch. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden, das heißt, wir haben uns geeinigt. Mega Frage, mega Deep Dive. Ja, was sind dann sichere Jobs in der Zukunft? Und die Zeit ist abgelaufen. Top. Hätten wir das. Also freue ich mich schon sehr auf den Deep Dive. Werden wir uns jemanden einladen, die da sehr, sehr gut passen könnten, der man uns in die Zukunft sehen kann. Und let's see. Willkommen zu unserem Rockstar der Woche. Immer eine sehr populäre Kategorie. Und da haben wir diese Woche jemanden, ja, wie sage ich das? Eigentlich finde ich immer so lustig, dass ich da so ein Drama draus mache. Steht ja eh irgendwo, wenn wir es posten. Oder? Ich glaube, es lädt sich ja kaum jemand wahrscheinlich das Ganze runter und sagt so, wow, Drumroll, wir freuen uns. Aber trotzdem, Drumroll, wir freuen uns, denn wir freuen uns, das jetzt zu announcen. Unser Rockstar der Woche ist diese Woche die Gabi Tatzberger. Wir freuen uns sehr. Dr. Gabriele Tatzberger, muss ich natürlich an aller Seriosität sagen, der Wirtschaftsagentur Wien. Wir kennen sie nur als die Gabi. Die Gabi Tatzberger von der Wirtschaftsagentur Wien. Denn Es gibt jetzt ein sehr, sehr, sehr spannendes Stipendium, das sie durchgeboxt hat. Markus, um was handelt es sich da?
Ja, es geht um das schon oft erwähnte Gründungsstipendium, das wir ja in unserer Agenda schon seit 2017 drin haben, wo die Idee ist, dass man ja Gründerinnen und Gründern in dieser sehr frühen Phase hilft, wo oftmals noch keine Umsätze da sind, wo oftmals noch kein Investment da ist, aber es trotzdem halt ein gewisses Commitment, ein gewisser Fokus für dieses Projekt bräuchte. Wir haben das ganz oft gesehen, dass durchaus vielversprechende Uni-Projekte dann nicht weitergeführt worden sind, weil sich halt dann die Studenten und Studentinnen schon schwer getan haben zu sagen nach der Uni, okay, ich gehe jetzt da raus, habe überhaupt kein Einkommen für eine Zeit lang und gehe das Risiko an, jetzt nicht einen klassischen Job anzunehmen. Es sind auch oft die Eltern natürlich im Hintergrund, die sagen, na bitte, mach was Gescheites. Und auch irgendwie sage ich jetzt mal dann oft die Studienkollegen die und Kolleginnen, die in die Beratung gehen oder Ähnliches und dort viel Geld verdienen. Und genau das hat dann oft dazu geführt, dass vielversprechende Projekte nicht umgesetzt worden sind. Auch oftmals von Freelancern, Freelancerinnen, das ist genau das Gleiche. Und diese Lücke, glaube ich, könnte dieses Stipendium jetzt wirklich schließen. Die Wirtschaftsagentur hat eben angekündigt, dass es ein 25.000 € Stipendium ist, wo ja Early-Stage-Teams die Lebensunterhaltskosten damit decken können.
Richtig großartig. Und du beschreibst es. Ich glaube, es hilft so vielen Menschen, die gerade auch nicht aus Bereichen kommen, die jetzt vielleicht ein Elternhaus haben, die einfach mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre finanzieren können. Richtig gut. Okay. Und vor allen Dingen, wir wissen, dass auch Unsicherheit über so eine Phase sehr viele Leute einfach prägt. Das ist ein großartiger Schritt. Wir wissen, das war ein ziemlicher Kampf, das umzusetzen. Und wir glauben, dass der Impact dann umso höherer sein wird. Und deswegen, liebe Gabi, bist du unser Rockstar der Woche, mehr als verdient. Ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir am Ende unserer Episode sind. Wir freuen uns immer. Das war jetzt tatsächlich Podcast Nummer 128. Das ist immer fein. Ich zähle ja dann doch immer ganz gerne mit. An der Stelle freuen wir uns auch immer, dass du uns schon so lange begleitest. Und ja, können dir nur sagen, am Sonntag geht's weiter mit einem richtig feinen Deep Dive. Und bis dann, passt gut auf euch auf. Take care, stay safe. Und bis Sonntag, beziehungsweise Montag.